Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Ironie im Radio, das soll man lieber lassen, sagt man eigentlich. Aber wir versuchen es heute trotzdem, denn das Netz ist voll davon. So voll, dass sogar über eine Kennzeichnung derselben, also der Ironie, debattiert wird.
Ironie, Satire und die Folgen, damit beschäftigen wir uns heute. Und wir, das sind Christian Grasse und Theresa Sickert.
Und außerdem geben wir uns der Zerstörungswut des Berliner Medienkünstlers Aram Bartol hin. Der lädt ein zur maschinellen Zerstörung von Festplatten und wir haben ihn besucht.
Und die Wut, die wird auch später nochmal bei uns Thema sein, und zwar die Propagandawut. Denn immer mehr vermeintliche echte Videos tauchen im Netz auf, zum Beispiel aus Syrien, dem Irak oder auch der Ostukraine. Wir wollen uns erklären lassen, wie man Fälschung vom Original unterscheiden lassen kann.
Und zu guter Letzt frönen wir heute noch dem Filmfragment. Es geht um das Phänomen der 6 Sekunden. Videos. Bevor wir aber einsteigen in unsere Themen, geht's wie immer los mit freier Musik aus dem Netz.
Wir spielen Elektropop aus Brooklyn. Im Hintergrund hören wir sie schon, Elissa und Ryan aus New York. Zusammen nennen sie sich Kodachrome und hier ist ihr Track Wild Love.
Topic.
Ironie ist das Salz in der Suppe. Man schmeckt sie erst, wenn man den Löffel schon im Mund hat. Diese weisen Worte stammen von unserer Webredakteurin Anja Krieger. Und wenn man lang genug darüber nachdenkt, dann ergibt das tatsächlich sogar Sinn, finde ich.
Internet-Memes, rekontextualisierte Zitate und Bilder, die werden ja millionenfach in sozialen Netzwerken geteilt. Ironie und Satire, die gehören eigentlich zum Internet wie Gameboys zu Christian. Die können nicht ohne einander. Aber sind diese wirklich oft wirklich überironisierten Inhalte überhaupt noch ironisch? Oder befinden wir uns bereits in einem postironischen Zeitalter?
Tja, genau diese Frage haben wir mit dem Meme-Experten und Journalisten Dirk von Ehlen besprochen. Bevor wir aber abtauchen in die Debatte um eine postironische Welt, liefert Anne Seidel ein paar Anhaltspunkte zur jungen und auch zur jüngsten Geschichte der Ironie.
Die Ironie tyrannisiert uns. Sie ist ebenso mächtig wie unbefriedigend geworden, weil sie sich stets alle Optionen offen hält.
Der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace war Anfang der 90er Jahre einer der ersten, der uns vor ihr warnte. Der allgegenwärtigen Ironie, der großen Tyrannen unserer Zeit. Doch die Warnung von Foster Wallace verhallte ungehört. Wie sonst wären Events wie dieses zu erklären?
Jetzt würde ich erstmal sagen, ein kräftiges Sport frei.
Sport frei!
Sehr gut, das ist ein Fahnenappell, den ich hier vorstelle.
Der Berliner Hipster Cup. Jahr für Jahr treffen sich hier heitere Hipster mit schicken Schnurrbärten zu sportlichen Wettkämpfen. Die Disziplinen heißen iPhone Weitwerfen oder Jutebeutel Sackhüpfen. Ein Feuerwerk der Selbstironie.
Erst adaptieren sie die ironisch gemeinten Klamotten, das geht dann meistens weiter und wird zu einem ironischen Lebensstil. Alles, was sie tun, ist ironisch gemeint. Alles, was sie kaufen, ist ironisch gemeint. Sie konsumieren weiter, verstecken sich aber hinter der Ironiemaske. So können sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
Sagt die Princeton-Professorin Christy Wampole. Der Hipster ist für sie Inbegriff einer Gesellschaft, in der die Ironie Oberhand gewonnen hat. Die Ironie sei heute überall, nicht nur in unserem Aussehen, sondern auch in unserer Sprache. Der Blick in die sozialen Netzwerke gibt Wampole recht. Egal welches Thema, die Ironie ist nie weit.
Freiheit für Uli Hoeneß. Wo ist das Ausrufungszeichen? Da!
Dichter, Denker, Markus Lanz.
Oettinger ist jetzt also für Digitales zuständig. Das wird das Digitale sehr freuen.
Aber das waren nur die harmlosen Beispiele. Hier funktioniert die Ironie noch. Im Zeitalter des totalen Ironie-Overkills ist das nicht immer der Fall.
Überall doppelte und dreifache Ironie wollten, die in komplette Aussagelosigkeit münden. Das Problem ist keineswegs die Ironie an sich, sondern ihre Permanenz und ihre Überdrehung. Diese Dauerironie schafft zwar tatsächlich eine Atmosphäre, in der stets die nächste Pointe in der Luft hängt, es ist aber keine klare Ironie, bei der man mit einem süffisanten Tonfall erkennbar das Gegenteil dessen meint, was man sagt.
Klagt Neon-Redakteurin Nora Reinhardt und ist damit nicht allein. Im Netz kommt erschwerend hinzu, dass Ironie nicht durch Mimik, Gestik oder Tonfall als solche kenntlich gemacht werden kann. Beispiele von Missverständnissen gibt es genug. Das geht bis zu ironisch gemeinten Bombendrohungen, die mit Geldstrafen oder Gefängnis endeten.
Prep before I go and destroy America.
Um Missverständnissen vorzubeugen, greift der ironische User gerne zu grafischen Hilfsmitteln wie Smiley und Co. Auch Facebook selbst möchte seinen Usern helfen, im Dschungel der Ironie den Überblick zu behalten. Das Unternehmen überlegt, eine Kennzeichnungspflicht für satirische Beiträge einzuführen. Das liest sich dann etwa so.
Eckige Klammer auf, Satire, eckige Klammer zu, satirischer Satireartikel dank Satire-Kennzeichnung leicht als Satire zu erkennen.
Funktioniert Ironie also nur noch, wenn mit dem Zaunpfahl darauf hingewiesen wird? Und haben wir dann überhaupt noch Lust auf Ironie? Haben wir nicht, meint zumindest der Künstler und Kunsttheoretiker Johannes Hedinger.
Die Zeit der Ironie ist abgelaufen. Wir sind müde geworden, ständig mit den Augen zu zwinkern, kunstvoll zu zweifeln und alles im zweiten Grad und höher zu dekonstruieren. Viele Menschen wollen heute wieder ungebrochen und geradlinig durchs Leben gehen, die Dinge sehen, wie sie sind. Man lässt wieder Nähe und Emotionalität zu, übernimmt Verantwortung. Mit dem distanzierenden Gestus der Ironie ist das nicht mehr ernsthaft machbar.
Willkommen im Zeitalter der Postironie.
Unsere Autorin Anne Seidel glaubt also, die Zeit der Ironie, die ist eigentlich schon abgelaufen. Ich kann Ihnen aber jetzt schon verraten, Dirk von Gehlen, der sieht das ganz anders.
Er ist Chefredakteur von jetzt.de, dem Jugendportal der Süddeutschen Zeitung, und er schreibt ebenfalls für die Süddeutsche über schnell aufkommende und ebenso schnell wieder abebbende Netzphänomene, sogenannte Meme.
Und die haben oft eine sehr ironische Grundhaltung und deshalb wollten wir zuerst von ihm wissen, woher kommt eigentlich dieser scheinbar allgegenwärtige Verbreitung von ironischen Inhalten im Netz?
Ich glaube, der Zauber der Ironie, und ich würde hier schon weiterhin von Zauber sprechen, liegt darin, dass Kontexte neu definiert werden. Also, dass man etwas, wo in einem Kontext eigentlich angenommen wird, das gilt eins zu eins, nicht eins zu eins meint. Das wird, auch wenn das Zeitalter der Postironie schon fast wieder ironisch ausgerufen wird, weiterhin gelten. Und soziale Netze zeigen, wie toll das ist. Katrin Passig hat es, glaube ich, mal den Kontextbruch genannt, weil irgendwo dann doch noch ein alter Schulfreund auftaucht, der das, was eigentlich ironisch gemeint war, dann vielleicht 1:1 nimmt und dann entscheiden, kommen wieder ganz tolle neue Kontextbezüge. Ich glaube, die Ironie ist deswegen so stark da, weil wir im Digitalen Inhalte so leicht verbreiten können und Inhalte sich in neue Kontexte begeben und die Kontexte den Inhalten erst die Bedeutung geben und Ironie ist davon eine Ausprägung.
Was genau verstehen Sie denn unter Ironie und wo ist da auch die Abgrenzung zur Satire zu ziehen?
Für mich ist Ironie das Gegenteil oder etwas anderes von dem sagen, was man vielleicht 1:1 meinen würde. Also den Kontext brechen. Ich blogge für die SZ über Internet-Memes, die genau das ständig tun. Also das Success-Kit ist ursprünglich ein Strandfoto von einer Mutter, die ihren 11 Monate alten Sohn fotografiert hat. Und plötzlich ist diese geballte Sandfaust Ausdruck von Erfolg. Und das ist ein komplett neuer Kontext und eine ironische Brechung. Und die macht Spaß. Und deswegen bin ich vorsichtig, wenn das Zeitalter der Postironie ausgerufen wird, weil ich im Gegenteil sehe, das Neudefinieren von Kontexten beginnt gerade erst. Das ist dann vielleicht nicht immer Ironie, aber es bedient sich des gleichen Hilfsmittels.
Brechung von Kontext beginnt erst jetzt, sagen Sie. Wenn man so ein bisschen zurückschaut ins junge Netz beziehungsweise ins junge WWW, also Bilder im Internet und Emojis, Smileys und so weiter, gibt es ja schon eigentlich jetzt mehr als eine Dekade lang. War das im jungen WWW auch schon so stark vertreten, diese Ironie, wie wir sie heute verspüren?
Also die Ironie als konkrete Ausprägung vielleicht nicht, aber schon dieses, das eine meinen, was anderes sagen oder umgekehrt das eine sagen, was ganz anderes damit meinen. Es gibt den schönen Begriff des Schibboleths. Das ist ein Codewort, das man auf die Art und Weise, wie man es ausspricht, benutzt, um sich in einer sozialen Gruppe erkenntlich zu zeigen. Und da gibt es ganz viele tolle, ganz frühe Beispiele für Internet-Memes, die genauso funktionieren. Das ist aber ein Prinzip, das jeder vom Schulhof aus ganz vor digitaler Zeit und Internetverbotszeit kennt, dass es Insider-Witze gibt. Und wenn man diesen Insider-Witz genau so betont, dann gehört man zu der Gruppe oder nicht. Und da entsteht der Kontext nicht über den Witz, sondern über die Rezeption des Witzes. Und das ist eigentlich sozusagen das Spannende aus, dass das Internet den Witz, quasi den Inhalt, in immer neue Kontexte transportieren lässt und das Bild in immer neuen Zusammenhängen auftauchen kann. Und deswegen empfinden wir das sozusagen als ein besonderes Zeitalter der Ironie, weil wir sozusagen ein Zeitalter des Kontextbruchs erleben gerade, der aber realistischerweise, muss man auch sagen, von uns hohe Medienkompetenz verlangt, weil wir natürlich ein einmal gesagtes Zitat in einen neuen Kontext stellen können.
Wenn ich immer dieses Insiderwissen eigentlich brauche, um das bewerten zu können, was irgendwie im Netz geschrieben wird, kann dann Ironie überhaupt noch konstruktiv sein, wenn ich also nicht Insider bin? Kann dadurch tatsächlich ein Diskurs entstehen, der also breiter ist als nur für diese Insider?
Ich glaube, dass das Internet ein Dialogmedium ist und Dialoge sich immer sozusagen durch zwei Seiten auszeichnen. Und man kann nur dann ein gutes Gespräch oder einen guten Witz ironisch erzählen, wenn der Gegenüber das auch verstehen kann. Ich glaube, dass das nicht das große Risiko ist, dass man sich nicht mehr verstehen würde, sondern im Gegenteil, die Erfindung von Emoticons, die Erfindung von Abkürzungen und von besonderen Sprachcodes zeigt, dass es da eine ganz eigene Form der Kommunikation gibt, die eher umgekehrt hilft, vielleicht den persönlichen Kontext zu brechen. Also in meiner Schulklasse versteht keiner, wenn ich Wut sage, weiß gar nicht, ob man es richtig ausgesprochen hat, aber die anderen, man merkt, dass ich es eben nicht kann, Schibboleth, ich kann das nicht aussprechen, aber die anderen verstehen genau, was ich damit meine. Und diese Verbindung würde ich eher als verbindungsstiftend interpretieren, denn als verbindungsblockierend.
Also ich verstehe das so, dass es auch durchaus problematisch werden kann. Denn diese Kontextbrechung ist in dem einen Sinne natürlich hilfreich, weil sie vielleicht auch den Horizont erweitern kann, weil man eben diesen Kontextbruch erzeugt und man darüber nachdenken kann, muss vielleicht sogar. Aber wenn ständig der Kontext gebrochen wird und nichts mehr ernst zu nehmen ist, besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sich als derjenige, der etwas schreibt, immer hinter dieser Ironie verstecken kann und dass man nichts mehr ernst meint und als Rezipient auch gar nichts mehr ernst nehmen muss. Also wo sehen Sie da die Problematik?
Ich glaube, dass es zwei Antworten dazu gibt. Das eine ist, dass man durchaus Sachen ironisch sagen kann und die sehr ernst meinen kann. Also das heißt nicht, dass alles, was ironisch ist, kontextbrechend per se albern wäre, sondern man kann sehr politisch fundierte Aussagen treffen über das Stilmittel der Ironie. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass man sich sehr wohl dadurch auch auf Dinge festlegen kann. In einer Welt, das muss man ja auch mal sagen, die eben auch nicht überall 1:1 ist. Also ist das Internet per se 1:1 gut oder per se 1:1 ein Überwachungsinstrument der NSA? Also in einer Welt, die für mich sehr kompliziert sich in Bewertungsmechanismen darstellt, ist Ironie natürlich auch eine Hilfe, sich zu orientieren. Ich sehe das nicht als so eine große Gefahr, weil das war ja Ihre Frage, dass wir uns dadurch nicht mehr verstehen oder dass wir uns hinter irgendwas verstecken können. Es ist vielleicht eher sogar gut, in einem unklaren Definitionsprozess von Wertungen sich auch Wertungen anzunähern und zu sagen, ich probiere das mal aus, indem ich es ironisch sage. Und gemeinsam finden wir dann raus, dass diese Wertung vielleicht richtig ist für diese technische Neuerung. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute sich mal hinter einer ironischen Formulierung verstecken. Finde ich immerhin besser, als wenn sie gar nichts sagen. Also da kann man sich wenigstens unterhalten.
Bedeutet das, dass nach der Ironie es dann doch wieder konkreter wird?
Das würde voraussetzen, dass wir in einer sehr einfachen Welt leben. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte sozusagen nicht zurückkommen zu der vorironischen Zeit der 50er Jahre, die wir qua Technik immer nur in Schwarz-Weiß sehen, wo alles klar definiert und erklärt war. Das Unklare, das Undefinierte, das manchmal auch nicht 1:1 sein dieser Welt, macht ja auch ihren Reiz aus. Und Ironie als Stilmittel, damit umzugehen, würde ich persönlich eher positiv bewerten.
Das nimmt auch sogar schon so ein bisschen wahrscheinlich Ihre Antwort auf die nächste Frage vorweg. Und zwar, was Sie davon halten, dass Ironie oder auch vor allen Dingen Satire gekennzeichnet wird, teilweise schon, und auch gefordert wird, dass es eben gekennzeichnet wird.
Das wird nicht funktionieren. Also natürlich ist das absurd. Es zeigt aber, dass es der Wunsch nach dieser klaren 1:1 Formulierung und Sichtweise auf die Welt halt so präsent ist, dass Facebook, die sich ja sonst bei nichts einmischen inhaltlich, also außer diese Zensurdebatte, da kann man ja mal drüber reden und über die Algorithmus fragen, aber die sagen ja nicht, ich möchte jetzt, dass da dran steht, das ist die Bild-Zeitung und die steht politisch eher da oder da, sondern da halten die sich ja total raus, dass die da plötzlich sagen, Achtung, rotes Ironielämpchen geht an. Das zeigt, dass der Wunsch sehr, sehr stark da ist. Aber vielleicht gibt es auch sozusagen die Metaebene der Ironie, dass ich unter einen ironisch gemeinten Beitrag von Postillon etwas drunter schreibe, was so tut, als hätte ich das für 1:1 genommen. In Wahrheit meine ich es aber gar nicht so. Das wäre mal eine Form von Postironie-Zeitalter, das auszuprobieren.
Dirk von Gehlen wünscht sich also mehr Mut zur Ironie. Vielen Dank für das Gespräch, das haben wir übrigens gestern aufgezeichnet.
Ob das Internet das aushält, rekursive Ironieschleifen, das könnte ja vielleicht auch das Ende der Welt einläuten. Auch musikalisch bleiben wir bei der Ironie, beziehungsweise der Selbstironie.
Und bei Mathematik, da kommen wir auch noch hin, zu Mathematik. Dazu machen wir jetzt mal so einen kleinen Sprung ins Jahr 1938 und ich eröffne mal so eine kleine Geschichte. In dieser Zeit hatte nämlich der amerikanische Mathematiker Edward Kessner seinen Neffen gefragt, sag mal, fällt dir vielleicht ein Name für die Zahl 10 hoch 100 ein? Das ist übrigens eine 1 mit 100 Nullen. Gogol, sagte sein 9-jähriger Neffe. Und Kessner gefiel das so sehr, dass er dieses Wort prompt in seinem neuen Buch Mathematik und Vorstellung verewigt hatte. Er definierte Gogol als eine 1 mit so vielen Nullen, wie man schreiben kann, bis man müde wird. Und die Wissenschaftlergemeinde, die kritisierte diese selbstironische Definition und verlangte auch eine Korrektur von ihm. Und Kessner erfand deshalb den Gogolplex und das wiederum beschreibt die Zahl 10 hoch 10 hoch 100. Und genau auf dieser Geschichte basiert der Name der Kölner Band One in a Gogolplex.
Gott, ich habe sogar noch richtig was gelernt aus deiner kleinen Geschichte.
Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. A thriving flower is all I ever hold. We will go on and carry out what we have been told. You'll see I do things that seem like a make-do, but old names for the thing that we got into. A thriving flower is all I ever hold. We will go on and carry out what we have been told. You'll see I do things that seem like a make-do, but old names for the thing that we got into.
A flower is all I ever hold. We will
Gogolplex aus Köln. Der Song heißt Flowers Tell und ist auf ihrer gleichnamigen Download-Single drauf, die gerade vor wenigen Tagen bei Bandcamp, einer Musikplattform, erschienen ist. Und dort können Sie den Song auch gerne runterladen oder eben auch streamen.
Ja, und wenn man ganz ehrlich ist, Downloads und Dateien auf der eigenen Festplatte, das ist im Streaming- und Cloud-Zeitalter ja fast schon altmodisch. Und da drängt sich auch die Frage auf, brauchen wir klassische Festplatten überhaupt noch? Eigentlich können die doch in den Müll.
Sie hören den Ideal 0101 und das ist ein Festplattenlocher. YouTube ist zwar voller Videos, in denen Menschen ihre Festplatten zerstören, aber die grobe Tour so mit Äxten und so weiter und sogar einschmelzen, aber es gibt auch eine amtliche Methode. Normalerweise stehen nämlich solche Festplattenvernichter bei Behörden oder auch in Rechenzentren.
Aber auch bei der gestern eröffneten Ausstellung des Berliner Medienkünstlers Aram Bartol. Bring your own drive and destroy it. Bringen Sie Ihre eigene Festplatte und zerstören Sie sie. Dazu ruft Bartol seine Besucher auf und unser Kollege Moritz Metz ist diesem Aufruf gefolgt.
Hallo, hier kann man Festplatten vernichten lassen.
Ja, kein Problem.
Kein Problem, sagt Aram Bartol. Und hier ist diese Papiertüte mit zwei Festplatten drin. Guck mal rein, ob das möglich ist bei denen.
Oh ja, eine kleine, eine 2,5 und eine 3,5 Zoll Platte.
Also so eine aus dem Laptop und eine Samsung, eine größere. Und ich will nicht, dass die Daten nochmal auslesbar sind. Jetzt hast du hier bei der Ausstellung, die du gerade aufbaust, eben auch so einen Festplattenvernichter. Das ist ein Kasten, so wie ein Kühlschrank ungefähr. Das ist alles mit wahnsinnig beamtenmäßiger Gründlichkeit hier alles. Innen ist noch so, haftet an der Tür noch die Anleitung für dieses Gerät. Das heißt Ideal 0101. Das ist von einer deutschen Firma.
Ja, genau. Das ist eigentlich lediglich dafür da, um Festplatten zu lochen. Und das ein richtig schwerer Trumm.
Was kostet so ein Kasten?
Ich glaube, die kosten die 1.800 Euro.
Da wird auf jeden Fall was investiert, um Festplatten anständig kaputt zu machen.
Yeah.
Also oben an dem ungefähr kühlschrankgroßen Gerät sind jetzt verschiedene Knöpfe. Wie funktioniert das jetzt? Du kannst das mal hier zertifiziert machen.
Hier einen Schieberegler, da kann man dieses Fach, wo die Platte reinkommt, kann man noch die Größe ändern auf 2,5 Zoll.
Also fangen wir mal mit der kleinen an.
Genau, die kleine tue ich mal rein, 2,5 Zoll Platte.
Da ist so eine Plexiglasklappe und in die wird die jetzt reingeschoben? So, jetzt liegt da die Festplatte drin in einem stählernen Kasten. Klappe wird geschlossen.
Genau, und hier an der Seite ist ein Schalter. Da drücke ich jetzt einfach mal drauf.
Und jetzt geht das Ding los und man sieht einen Dorn. Ein Dorn, der sich jetzt hier so durch diese Festplatte durchgebohrt hat, ohne groß zu zögern.
Genau, genau. Der ist natürlich ein unverwüstlicher Dorn, der mit einer wahnsinnig hohen Tonnenkraft da von der Seite ankommt. Und jetzt kann man hier an dem Release-Hebel die Platte nach unten durchfallen lassen.
Und jetzt ist sie verschwunden in diesem Papierkorb, den wir gerade gesehen haben. Genau. So läuft das also. Genau. Jetzt ist das Ganze wirklich zertifiziert sicher, weil es gibt ja auch so Hacker vom Chaos Computer Club, Frank Krieger, die machen das mit Thermit. Die verbrennen diese Festplatten, dass nur noch Metallklumpen davon übrig bleiben. Ist das hier wirklich sicher?
Naja, also das Absurde ist, dass wir heutzutage, wenn wir unsere Computer entsorgen wollen, und alles ist immer hübsch in der Cloud und Daten sind überall, aber wenn wir Daten richtig sichergehend loswerden wollen, werden solche Maschinen hier bemüht und das ist eigentlich ja absurd, finde ich. Also wir haben diese vielen schönen, hübschen, sexy Geräte und gleichzeitig muss so ein Gerät her, um tatsächlich sicherzustellen, dass die Daten weg sind. Man muss jetzt sagen, natürlich, also diese Festplatte hat jetzt ein Loch. Natürlich, wenn jetzt die NSA meint, da ist ein ganzes Wichtiges drauf von dir und die aufschraubt, dann kann sie sicherlich von dem Rest der Scheibe, die jetzt nicht gelocht wurde, da drin auch noch was runterkitzeln, nehmen wir mal an. Aber man kann sie jetzt nicht mal einstecken und sie dreht sich los und dann mal eben anschließen. Das geht dann auf keinen Fall mehr. Insofern entspricht sie diesem Zertifikat der, ich glaube, Stufe 3 oder so. Die großen Firmen, Datencenter und so, die schreddern Platten eigentlich auch. Das ist sozusagen der nächste Schritt, dass sie in so einen Schredder kommen, dann werden sie klein gehäckselt, das ist dann nochmal sicherer.
Aber eigentlich ist so, dass wenn Daten in der Cloud liegen, dass man sie dann eigentlich gar nicht mehr löschen kann.
Ja genau, das ist ja auch das, warum mich das sehr interessiert, auch für diese Ausstellung zur Eröffnung. Es sind im Prinzip Leute eingeladen, ihre alten Platten mitzubringen und hier die zu zerstören. Und wir haben noch Platten, ja. Also ich glaube, das können wir auch in 1, 2, 3, 4 Jahren ja, haben wir keine Platte mehr an dem Gerät, da ist nur noch Cloud. Und wir sind gerade noch in dem Moment, dass wir da selber sozusagen drüber bestimmen können. Wir können uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, was in mehreren Jahren, Jahrzehnten mit diesen Daten, die jetzt schon anfallen, angestellt werden wird oder möglich sein wird. Das, die Welt sieht nicht so aus wie 1984, aber wir sind natürlich schon längst da irgendwo angelangt und das fühlt sich aber ganz anders an. Und ich finde, solche Geräte hier, dieser Ideal 0101, illustrieren das wunderbar.
Moritz Metz hat die Ausstellung des Berliner Medienkünstlers Aram Bartol besucht und eine Festplatte lochen lassen. Und falls auch Sie die Ausstellung besuchen wollen, mit oder ohne Festplatte, sie heißt Hurt Me Plenty und findet bis zum 1. November in der Berliner Damp Gallery statt. Links gibt's bei uns wie immer im Breitbandnetz.
Nach all der brutalen Datenzerstörung haben wir nun etwas Musik zum Zurücklehnen. Ein echter Geheimtipp, Les Secrets Sessions, die geheimen Auftritte. So heißt eine Pariser Konzertreihe, die ganz und gar auf Künstlernamen verzichtet. Verschiedene Musiker stehen da auf der Bühne und spielen extra für diesen Abend komponierte Musik. Und die wird vor Ort dann aufgezeichnet, gefilmt und anschließend ins Netz gestellt als Song und auch als Videocompilation. Das folgende Stück entstand auch So long.
To marry and the one you get to hold, your eyes just move at the same speed. The only thing keeping my heart from the dark is the sound of your voice.
So long. Ein Stück der siebten Les Secrets Session Compilation. Sechs französische Bands und Solokünstler sind in diesem Song involviert und wer genau, das bleibt ganz geheim, denn genau darum geht es. Nicht die Namen, sondern die Musik, die stehen bei diesem Projekt im Vordergrund. Und Links zu diesen Aufnahmen, die gibt es bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitband. Medien und Meinungen.
Unser Kollege Tim Wiese hat in dieser Woche ganz aufmerksam verfolgt, was in der Welt der Medien so los war. Und jetzt ist er hier bei uns im Studio. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
Manchmal ist das ja ziemlich schwierig, wenn selbst bei einem US-Internet-Riesen der Livestream immer mal wieder zusammenbricht. Was wollten denn so viele Menschen am Dienstagabend sich da anschauen?
Tja, da hat doch ein gewisser Tim Cook in Cupertino ein paar neue Produkte präsentiert. Und die Aufregung war wie immer sehr groß. Nicht nur, weil der Apple-Chef die neuesten iPhone-Modelle vorgestellt hatte, sondern weil er dann noch eine Sache im Gepäck hatte.
We have one more thing. We've been working incredibly hard for a long time on an entirely new product.
Große Worte, unglaublich hart und unglaublich lange sei bei Apple gearbeitet worden, um ein komplett neues Produkt zu schaffen, das Maßstäbe setzen wird. Damit meinte Cook die Apple Watch, die erste schlaue Uhr des Konzerns, die einem beim Laufen den Puls nimmt, mit der man unter anderem aber auch Mails und Kalendereinträge checken oder Nachrichten diktieren kann. Nur komplett neu ist das eben nicht. Deshalb stieß das Produkt im Netz und bei Fachjournalisten auf sehr geteilte Meinungen, von spontanen Liebeserklärung bis zur großen Ernüchterung. Die setzte zum Beispiel bei Nico Juran, Technikredakteur von Heise Online, ein.
Und es ist einfach so, dass ich an vielen Stellen gedacht habe, naja, also das haben die Konkurrenten auch oder teilweise besser. Apple kann keine Wunder bewirken. Also auch die haben halt genau diese Achillesferse, schönes Display, kleiner Akku, kurze Laufzeit. Das ist so das, was man im Moment bei allen diesen Smartwatches auf einen Punkt bringen kann. Und da ist Apple auch nicht besser als die Konkurrenz.
Nico Juran kritisiert auch, wie viele andere, dass die Apple Watch nur zusammen mit einem iPhone funktioniert. Auch die Aussicht auf Nachbesserung bei späteren Modellen befriedigen ihn erst einmal nicht.
Da wird noch was Besseres kommen, klar, aber das hat auch meine Mutter gesagt. Kind, warte noch, da kommen noch bessere Produkte. Das kann man immer und das stimmt auch für jeden, das ist eine Binse. Ich glaube allerdings, dass es halt interessant ist, dass Apple jetzt da in den Markt eingestiegen ist. Das ist sicherlich ein Drive, der da kommen wird und da werden wir sicherlich auch jetzt auch wiederum Reaktionen drauf sehen, keine Frage.
Einen Link zur kompletten Analyse und das ganze Interview mit Nico Juran zur Apple Watch gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Tja, und jetzt geht's weiter mit guten Nachrichten. Die gab es nämlich in dieser Woche für den NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Wie sahen die denn aus, Tim?
Die guten Nachrichten hat der Geheimdienstbeauftragte der Bundesregierung, Klaus-Dieter Fritsche, dem Ausschuss übermittelt. Angeblich sollen die Ausschussmitglieder jetzt auch Einblick in Akten erhalten, die Auskunft über die Zusammenarbeit des BND mit dem Geheimdienstverbund Five Eyes geben, also den Geheimdiensten der USA, Kanadas, Großbritanniens, Australiens und Neuseelands. Diese hatten sich bisher immer gegen die Dokumenteneinsicht gesperrt. Außerdem kann der Untersuchungsausschuss auf weniger geschwärzte Akten deutscher Geheimdienste hoffen, wie SPD-Obmann Christian Fliesek erklärt hat.
Immer dann, wenn wir ein Dokument bekommen, das Schwärzungen enthält, mit denen wir nicht einverstanden sind, dann ist dieses Dokument über das Sekretariat der Bundesregierung vorzulegen. Und wir erwarten dann auch eine schnelle Reaktion in der Form, dass die Bundesregierung das Originaldokument mitbringt und man sich dann darüber verständigt, wie mit diesem Dokument umzugehen ist.
Sagt Stefan Fliesek zum künftigen Umgang mit geschwärzten Stellen in Akten für den NSA-Untersuchungsausschuss. Und zum Schluss der Medien und Meinung, Tim, hast du noch aktuelle Zahlen, wie viele Menschen bisher von dem Recht auf Vergessen bei Google Gebrauch gemacht haben?
Ja, nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs kann man ja Suchmaschinen dazu verpflichten, Links aus den Suchergebnissen zu entfernen, wenn sie denn die Privatsphäre verletzen. Und allein Google hat wohl 120.000 Löschanträge europäischer Kunden erhalten. Das hat das Unternehmen in dieser Woche bekannt gegeben.
Ja, bei uns wird glücklicherweise nicht gelöscht, zumindest nicht sofort. Im Anschluss an die Sendung können Sie die Medien und Meinung und natürlich auch die ganze Sendung wie immer nachhören als Podcast.
Und alles, was Sie dafür tun müssen, ist ein Blick auf breitband.deutschlandradiokultur.de zu werfen.
Sometimes I feel like I ain't worth a lick, like some battle-scarred pirate ship. But clean me up, baby, I can still break the sea. We'll guide our way through the roughest waves. Keep you warm, see that you're safe. We'll discover a land where we shall seek a peace. And home, I feel the sunshine again. And home, Lord, you know it sure feels fine.
And there's cannons aimed right at my name. It really ain't gonna change a thing. I have peace in my heart and I know who I am. My last white flag has long been burned. Another war, another lesson I've learned. And I shall not surrender the map to my dreams. At home, I feel the sunshine again. At home, Lord, you know it sure feels fine. And I'll be damned if this ship's to be docked. My momentum will not be stopped. I'll keep seeking the truth and I'll carry on. I'll sing my songs and extend my hand to the good ones throughout this land, finding all the answers I needed along the way.
Momentum von Sparrow Grove, ein Country- und Blues-Duo aus Kalifornien. Und bei diesem Stück bekamen die beiden aber noch Unterstützung, und zwar von Chip Potter und Joe Beretta. Links zum gratis Creative Commons Download-Album The Beretta Demos gibt's bei uns im Netz.
Bei Breitband zeichnen wir häufiger längere Interviews auf, die so eigentlich gar keinen Platz in der Sendung haben. Und das Schöne ist, wir können Ihnen nach der Sendung die Langversion von spannenden Interviews in unseren Podcast packen. Denn im Internet ist Platz für lange Audios, Videos oder auch Texte.
Doch das Netz bzw. dessen Nutzer beschränken sich ja auch gerne mal selbst. Bei Twitter zum Beispiel kann man ja nur 140 Zeichen kommunizieren. Und der Videodienst des sozialen Netzwerks Vine, der erlaubt gerade mal ein 6 Sekunden langes Video.
Aber liegt in der Kürze wirklich noch die Würze? Was soll man in 6 Sekunden denn schon groß zeigen können? Bettina Conradi hat sich ins digitale Filmfragment-Universum begeben und so einiges entdeckt.
I've been practicing for weeks and I finally did it.
Knapp 6 Sekunden und in meinem Kopf spinnt sich doch eine ganze Geschichte zusammen. Von einem hart pfeifen übenden Mädchen, Woche um Woche neben Hausaufgaben, Freunden, Eltern. Am Ende ein wenig müde und doch so stolz dokumentiert sie den lang ersehnten Erfolg. Wahrscheinlich waren schon alle genervt von der immerzu umhergepusteten Luft, die einfach keinen Ton hervorbringen wollte zwischen den mühsam angespannten Lippen. Jetzt können alle den etwas müde wirkenden Triumph in einer Endlosschleife bei Vine bewundern.
I've been practicing for weeks and I finally did it.
Die 6 Sekünder, die sogenannten Vines, laufen endlos, wenn man nicht weiter scrollt, und frieren den Inhalt fest in eine sich wiederholende Dauerbewegung, die einem GIF-Bild ähnelt. Vieles davon empfinde ich als belanglos. Aber es gibt diese zufälligen Perlen wie das Pfeif-Video von Chuckle Nietzsche. Vine, von innen betrachtet, ist ein soziales Netzwerk wie andere auch. Von außen betrachtet ist Vine eine Plattform für Realitätsfragmente aus dem Leben der anderen, über die wir auch nicht mehr erfahren als vielleicht noch den Minimalkontext einer Bildunterschrift. Spaß an Vines macht auch gerade das, was man nicht sieht. Wie Pika.com befreit die Vines aus ihrer egozentrischen GIF-Schleife, löst sie aus dem Zusammenhang des einzelnen Nutzerprofils und stellt sie in einen großen Kontext. Wie Pika eröffnet ein Vine-Universum und zeigt jüngst veröffentlichte Vines rund um die Uhr in beinahe Echtzeit. Die Kette der Realitätsfragmente ignoriert Vollständigkeit natürlich genauso wie die Einzelvideos. Aber diese absichtslose Montage, die so zu einer großen Zufallskomposition wird, zeigt den ganz normalen Wahnsinn unterschiedlicher Nationalitäten. Und für einen kurzen Moment könnte ich der Illusion erliegen, es gäbe nur wenige Probleme auf der Welt. Alle und alles seien tatsächlich gleich, gleichberechtigt, grenzenlos. In der Chronologie ihrer bloßen Abfolge sind sie das auch. So betrachtet liefert V. Peaker eine große Fragmenterzählung, zeitgemäß in einer Zeit, in der die großen Erzählungen schon lange totgesagt sind. Eltern dokumentieren die ersten Schritte ihres Kindes. Ein Mädchen in Japan gibt ihrem Hund ein Startzeichen zum Milchtrinken. Eine junge Russin spielt auf einem billigen Keyboard, dessen Plastiktasten nach jedem Ton ein leises Klacken hören lassen. Quasi zeitgleich wird auf der anderen Seite der Welt für eine bessere demonstriert und wieder an anderer Stelle verliest ein Mann die Namen getöteter Menschen in Syrien. Userin Jada postet ihren aktuellen Ohrwurm als Morgengruß. Ein palästinensisches Mädchen beklagt sich darüber, als Terroristin bezeichnet zu werden, obwohl jeder wisse, dass viele Nachbarn und Freunde bei israelischen Bombenangriffen getötet wurden. Kurz darauf ist dann vielleicht ein Video einer israelischen Familie zu sehen, die nachts von einer Sirene aus dem Bett geholt wird. V. Peakers unmoderierte Chronologie von Kurzvideos kann stark polarisieren oder mich als Betrachterin vollkommen gleichgültig machen. Letztlich zeigt der 6-Sekunden-Takt aber, dass all das quasi gleichzeitig passiert und dass es immer ein individuelles Gesicht zu allen Ereignissen gibt. In dieser Hinsicht ist die Echtzeitschleife von Vines radikal subjektiv. Wer sich ins V-Peaker-Universum wagt, beobachtet vielleicht auch, dass sich Fiktion unter die Realität mischt. Denn wer Glück hat, begegnet auch mal einem kunstvoll gestalteten Clip von Filmemacher Adam Goldberg, Tonight Show-Star Jimmy Fallon, Vine-Comedy-Größen oder dem Beatboxer Marcus Perez. Auch die Authentizität der Vines jenseits der kunstvoll gestalteten hat natürlich Grenzen. Denn oft sind auch die scheinbaren Momentaufnahmen extra für das Video inszeniert. Dann sind es besonders die absichtslosen Details, welche meine Aufmerksamkeit fesseln. Wer viel erwartet, könnte jedoch enttäuscht werden, denn Antworten bekommt man auch bei Vine nur bedingt.
Ich habe mit dem Dalai Lama gesprochen und er hat mir den Sinn des Lebens verraten. Er sagte, und jetzt kommt der wichtige Teil, der Sinn des Lebens ist...
Tja, der Sinn des Lebens passt eben nicht in 6 Sekunden. Schade eigentlich.
Falls auch Sie sich bei V-Peaker mal umschauen wollen, dann sollten Sie vielleicht vorher erwähnt bekommen, dass dort hin und wieder auch mal nicht jugendfreie Inhalte auftauchen. Aus welchen Gründen auch immer, scheint es einen beachtlichen Teil an Menschen zu geben, die der Welt ganz gerne ihre Geschlechtsteile präsentieren wollen und das aber nur mal als kleine Vorwarnung.
Genau, falls Sie das mit Ihren Kindern anschauen wollen, lieber nicht, beziehungsweise zu späterer Stunde allein. So, wir machen weiter mit einem Künstler, der eine wirklich unverwechselbare musikalische Handschrift hat. Und zwar geht es um den Berliner Pianisten und Komponisten Oskar Schuster. Seine Klavierstücke sind nämlich angereichert mit Klängen einer alten Schreibmaschine und einer antiquierten Uhr. Und die hört man auch in seinem neuesten Stück Niem.
Thank you.
von Oskar Schuster. Das Stück ist ein Teaser, also ein erster musikalischer Ausblick auf das neue Album des Berliners. Im Sommer 2015 soll es erscheinen. Und damit das klappt, wirbt Oskar Schuster gerade um Unterstützer mit einer Crowdfunding-Kampagne. Links zur Musik und zur Albumkampagne finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitbandbesprechung.
Das Smartphone hat die Berichterstattung über blutige Konflikte und Kriege verändert. Das Erstellen und Teilen eines Videos ist für fast jeden Bürger mit nur einem Griff in die Hosentasche möglich geworden.
Und auch aktuell versuchen die Konfliktparteien, zum Beispiel aus Syrien, dem Irak oder der Ostukraine, ja mit Videos ihre Sicht der Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Was dabei echt ist und was Fälschung, das ist manchmal gar nicht so leicht auseinanderzuhalten.
Darüber wollen wir jetzt mit dem Journalisten Peter Welchering sprechen. Hallo, Herr Welchering.
Ja, hallo nach Berlin.
Sie haben sich intensiv mit der Analyse und Forensik von Propagandavideos beschäftigt. Zuerst einmal deshalb die Frage, haben diese Fälschungen zugenommen?
Ja, massiv sogar, vor allen Dingen seit 2003, seit dem Irakkrieg damals. Und da haben wir ja beispielsweise auch damit zu tun gehabt, dass etwa eine amerikanische Agentur mit Videos und Fotos aus Kliniken gearbeitet hat, also aus Säuglingsstationen, und damit beweisen wollte, dass einfach Gräueltaten begangen wurden. Oder auch Nordkorea arbeitet sehr gern damit. Von der Assad-Regierung gibt es solche Videos, dass die Opposition dann eben angeblich Gräueltaten begangen hätte. Und es gibt immer sehr viele Trittbrettfahrer, vor allen Dingen in den letzten Monaten, also im Umfeld dieser ganzen IS-Propagandavideos, dieser islamischen Staat-Propagandavideos. Die sind in der Regel echt, aber dann tauchen für gewöhnlich immer so 2, 3, 4 Fälschungen auf.
Ja, wie kann man denn mit dieser Ambivalenz umgehen? Also wie wird zum Beispiel auch in Redaktionen auf solche Videos reagiert und wie kann man die Echtheit überprüfen?
Also zu wenig wird in Redaktionen darauf reagiert, weil auch zu wenig Wissen um Fälschung und um Forensik vorhanden ist. Was häufig gemacht wird, ist so eine Unterteilung in 2 Stufen. Zunächst wird einfach die Plausibilität geprüft. Das heißt, stimmen beispielsweise bei dem Video, das ich hier habe, etwa das Wetter? Das kann man dann übrigens auch abfragen, sowohl mit Wolframs-Suche als auch einfach mit einer Nachfrage bei den Wetterdiensten. Wenn man da angibt, wenn man die Metadaten hat, wenn das Video aufgenommen wurde und man fragt zurück, wie war denn da das Wetter, und man hat ein Video bei strahlendem Sonnenschein und der Wetterdienst oder Wolframs Suchmaschine sagt, da war aber an dem Tag Regen, dann ist das eben ein Indiz dafür, da stimmt was nicht. Oder Häuser, sind die landestypisch? Oder Fahrzeuge, die da rumfahren, auch die Nummernschilder, Flaggen, Schriften oder auch Sprache, wird da so gesprochen, wie da gesprochen wird? Oder eben auch Symbole, die dann beispielsweise eben auch landestypisch sind oder nicht. Das sind solche Geschichten, dann kann man bei anderen Videos oder Fotos, muss man dann eben auch noch Experten zu Rate ziehen. Also beispielsweise Amnesty wurde vor einiger Zeit ein Foto einer gängigen Frau aus Syrien zugespielt. Die haben dann einen Gerichtsmediziner zu Rate gezogen, der einfach abklären musste, hängen gehängte Menschen so, wie die da hängt, oder hängen die nicht so, weil häufig eben solche Szenen auch nachgestellt wurden von den Truppen der Assad-Regierung. Und dann kann man den Ort reidentifizieren. Wo hat das stattgefunden? Da kann beispielsweise auch Maps von Google eine ganze Menge helfen. Und man kann auch Bilder, Einzelbilder aus einem Video einfach nehmen und die über eine Reverse-Suche, also eine umgedrehte Suche eben, über dann einfach das Internet auch verifizieren oder falsifizieren. Da gibt es 2 beliebte Adressen, tineye.com und eben die Google-Suche. Ja, und dann geht es eben auch in die Forensik. Was Redaktionen da machen, die werten die Metadaten der Kamera aus, also Kamera Typ, Datum, beispielsweise auch GPS-Angaben, die mit abgespeichert werden, aber auch etwa das Bildrauschen. Das hat jede digitale Kamera, auch jedes Smartphone, und mit diesem Bildrauschen kann man eine Menge dann erkennen.
Können die Redaktionen diese forensischen Untersuchungen tatsächlich selber leisten, beziehungsweise wann entscheiden sie sich auch vor allen Dingen dazu, das zu machen? Das verursacht ja Kosten, das ist ein Aufwand, unter Umständen müssen weitere Experten rangezogen werden.
Ja, in der Regel, wenn irgendwelche Auffälligkeiten bei dieser Plausibilitätsprüfung sind, dann entscheiden sich Redaktionen dafür, wir ziehen hier mal einen Experten zu Rate. Tatsächlich, wenn man das von üblichen Forensikern machen lässt, die haben so Tagessätze um die 1.000 Euro. Es gibt aber auch ein paar Redaktionen, die haben ihre Redakteure, ihre Rechercheredakteure auch forensisch weitergebildet. Also CNN beispielsweise hat das gemacht, der Guardian hat das gemacht. Hier in Deutschland gibt es eine relativ gute Ausbildung bei den Rechercheredakteuren des ZDF. Und die können dann zumindest auch schon Metadaten auswerten, oder die können dann auch schon von den Metadaten aus weitere Indizien zusammentragen, die beispielsweise dann eher in Richtung Fälschung oder in Richtung es ist doch echt gehen.
Das, was Sie jetzt bisher beschrieben haben, ist auf der einen Seite sehr, sehr, sehr technisch. Auf der anderen Seite haben Sie auch gerade erwähnt, dass viele Menschen ausgebildet werden in Redaktionen. Trotzdem stellt sich mir die Frage, könnte man das nicht direkt in solchen Videoportalen einbauen? Weil es hat ja auch viel mit Algorithmen zu tun, quasi Technologien, dass man schon sozusagen so eine Vorauswahl treffen könnte. Könnte doch YouTube sagen, Vorsicht, bei diesem Video könnte es sich um eine Fälschung handeln. Wir haben diese technischen Indizien dafür gefunden. Glauben Sie, das ist realistisch, dass man das vielleicht vielleicht direkt in solche Plattformen einbauen kann?
Naja, es gibt ja schon einige Apps, beispielsweise wie Informarchem, die machen sowas mehr oder weniger automatisch. Das Problem ist, die liefern eben nur Hinweise, sagen beispielsweise, hier gibt es ganz seltsame Auffälligkeiten bei den Pixelblöcken. Aber da muss eben ein Mensch doch noch sagen, okay, diese Auffälligkeiten bei den Pixelblöcken, die stammen daher, dass hier einfach ja, etwas geschnitten wurde. Oder die stammen daher, dass wirklich ein anderes Gesicht einfach einmontiert wurde und das 25 Mal pro Sekunde, sodass ich wieder sozusagen ein lebhaftes Video habe. Also da kommt man ohne menschliche Experten doch nicht ganz aus. Das rein zu algorithmisieren, halte ich für sehr schwierig.
Trotzdem ist ja auch nicht jeder Journalist unbedingt forensischer Experte. Wie kann, ich sage mal, der Durchschnittsjournalist ohne diese Zusatzausbildung trotzdem einigermaßen prüfen, ob das, was er dort gerade sieht, auch wirklich echt ist?
Also der muss sich dann tatsächlich auf diese ganzen Plausibilitätsdinge verlassen und die sollte er abprüfen. Also tatsächlich so Kleidung, Wetter, Häuser, wie sprechen die da? Und solche Dinge werden auch zunehmend in die Journalistenausbildung integriert. Erstaunlicherweise bei den Zeitschriften, die sind da Vorreiter, etwa die Zeitschriftenverleger mit ihrer überbetrieblichen Ausbildung in Baden-Württemberg, die haben so einen Tag in ihre Volontärskurse eingebaut. Bei anderen Ausbildungen, grundständischen Volontärsausbildungen, kommt sowas gerade, da ist es sehr stark in der Diskussion und da wird man einfach nicht umhin kommen. Das große Problem ist, dass sehr häufig bei vielen Kolleginnen und Kollegen so eine Art IBA-Effekt da ist. Das hat ja mit Mathematik, mit Algorithmen zu tun. Dafür bin ich doch nicht Journalist geworden. Aber man kann das wirklich so weit runterbrechen, dass man da auch für Menschen, die eigentlich Mathematik gar nicht haben wollen und machen wollen, doch sehr, sehr verständlich einige Methoden und einige Überprüfungsmechanismen an die Hand geben kann.
Vielleicht zum Schluss noch mal einen konkreten Fall. Sie hatten vorhin Bildrauschen erwähnt. Also das würde ich gerne noch mal wissen. Wie kann man denn anhand eines Bildrauschens erkennen, ob es sich bei dem Video um eine Fälschung handelt oder nicht?
Ja, weil jeder Sensor in diesen Digitalkameras ja anders auf das einfallende Licht reagiert. Und das führt dann zu so einem, ja ich sag mal, ganz spezifischen Rauschanteil eben im gedrehten Video. Und da gibt es inzwischen sogar Datenbanken. Da sind die verschiedenen Typen von Kameras mit ihren jeweiligen spezifischen Rauschanteilen abgespeichert. Und da kann man eben vergleichen, etwa anhand der angegebenen Metadaten, welches Gerätemodell ist denn überhaupt eingesetzt worden. Und da ergeben sich sehr häufig schon bei dieser ersten Suche dann tatsächlich Unstimmigkeiten zwischen dem behaupteten Gerätemodell und dem Gerätemodell, das dann wirklich vor Ort auch verwendet wird. Und dann kann man sagen, na, es ist vermutlich eine Fälschung.
Forensik im Videobereich ist also ein hochkomplexes Feld. Herr Welchering, wir bedanken uns sehr für das Gespräch.
Gerne.
Ja, und die Zeit schreitet mal wieder fort, wie das so immer ist bei Breitband. Geht immer viel schneller rum, als man denkt. Wir haben aber noch was für Sie. Und zwar, bevor wir uns verabschieden, gibt es natürlich noch eine Musik für Sie. Und wir wollen auch noch loswerden, dass gleich noch die Nachrichten kommen und nach uns die Kollegen von Rang 1 auf Sie warten. Da geht es natürlich wieder um die Theaterwelt. Unsere Namen sagen wir auch noch. Ich bin Christian Grasse.
Und Therese Sickert.
Und du hast einen Frosch im Hals.
Ich habe einen Frosch im
Ganz
Hals.
Ganz unironisch heute. Wir hatten es schon erwähnt, Netzmusik gibt es noch. Und zwar vom Elektropop-Duo Kodachrome aus New York. Die hatten ja die Sendung auch schon musikalisch eröffnet. Vielleicht erinnern Sie sich. Aftermath heißt ihr aktuelles Album. Und das gibt es als Download und für wahre Fans auch auf Vinyl. Aber egal, ob analog oder digital, der Kodachrome-Song Be My Oyster ist auf beiden Formaten für Sie. Und damit sagen wir Tschüss, schönes Wochenende.
Ganz ohne Ironie.